Hallo und schön, dass du den Camperman-Podcast wieder eingeschaltet hast. Kennst du unseren neuen Newsletter eigentlich schon? Nein? Ja, kein Wunder. Den haben wir gerade erst gestartet, nämlich am 1. Advent und im Dezember jede Woche. Also jeden Advent gibt es einen neuen Newsletter mit tollen, exklusiven Gewinnspielen, die du nur über den Newsletter bekommst. Also geh auf camperman.de, trag dort deine E-Mail-Adresse ein und schon bist du dabei. Mehr musst du gar nicht machen. Und wir wünschen viel Glück, denn es gibt ganz, ganz tolle Preise. Und zwar Powerstations von Bluetti, ein E-Bike und eine Lautsprecher-Kühlbox. Also, frohe Weihnachten und jetzt viel Spaß bei der Show. Er ist kein gewöhnlicher Vanlifer. Während andere ihre Dieselbusse betanken, um das Freiheitsgefühl auf vier Rädern zu suchen, steckt er lieber den Stecker ein. 43 Länder, über 150.000 Kilometer und das alles mit einem Fahrzeug, das von manchen noch immer als glorifizierter Toaster auf Rädern bezeichnet wird, dem VW ID. Buzz. Mein heutiger Gast ist Christian Schlüter, Elektromobilitätspionier, Abenteurer und vielleicht der geduldigste Mann Europas, wenn es ums Warten an Ladesäulen geht. Wir sprechen über seine unglaubliche Reise quer durch Kontinente, die Faszination Vanlife 2.0 und natürlich die großen Fragen der Elektromobilität. Funktioniert das wirklich? Oder ist das alles nur grüner Idealismus auf Rädern? Wie fährt man 150.000 Kilometer mit einem Akku, ohne irgendwann wahnsinnig zu werden? Und wird die Zukunft des Campings kabellos, wenn Autobahnen bald zum Ladegerät werden? Also, anschnallen, Stecker rein und Ohren auf.
Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Willkommen bei Camperman und hier ist der Mann, der bewiesen hat, dass Reichweitenangst überschätzt wird, Christian Schlüter.
Ja, hallo Henning.
Na, mein Lieber. Wir haben uns ja vor einiger Zeit auf einem Event getroffen, wo du auch einen Vortrag gehalten hast über deine Reisen. Es war super inspirierend, dich und deine Frau dort kennenzulernen. Aber für die, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal, wer bist du und wie kamst du darauf, mit einem vollelektrischen ID.Buzz in über 43 Länder zu fahren?
Geplant war gar nichts. Es war einfach wie ganz so oft im Leben ein purer Zufall. Grundsätzlich bin ich Bulli-Fahrer der ersten Stunde. Ich habe meinen ersten VW-Bus mit 17 Jahren bekommen bzw. gekauft. Schrottkarre hoch 10, aber ganz viel Freiheit damit erlebt. Und so hat er mich mein Leben lang immer wieder begleitet in unterschiedlichen Modellvarianten. Und dann ging es halt los, dass im Februar 22 ein Fahrer gebraucht wurde, der mit einem Prototypen vom ID.Buzz für ein Fotoshooting unterwegs ist. Und da ich mal so einen Führerschein gemacht habe für Prototypen, durfte ich dieser Fahrer sein. Und ich bin morgens um 4 durch menschenleeres Paris gefahren, das erste Mal alleine mit diesem ID.Buzz, mit dem neuesten Bulli. Und das war natürlich für einen Bulli-Fan eine wirkliche Herausforderung, denn was haben sie aus diesem Auto gemacht? Jede neue Bulli-Generation ist immer wieder schwierig für einen Hardcore-Fan, weil es gibt immer wieder etwas Neues, jetzt auch noch elektrisch. Ich war also sehr, sehr skeptisch, bin mit diesem Fahrzeug durch Paris gefahren, habe viele schöne Dinge erlebt und habe dann gesagt, boah, das ist cool, das ist schon Bulli-Feeling, aber jetzt muss ich irgendetwas finden, damit ich möglichst lang, möglichst weit mit diesem Auto fahren kann. Und es gab glücklicherweise vorher eine Idee unter dem Hashtag Bulli Love Stories, Geschichten von VW-Bus-Fans zu sammeln, die zum großen Bulli-Treffen ein Jahr später nach Hannover kommen. Und ich bin dann zurück und habe dann den Jungs von VW verkauft, die Idee zu sagen, guck mal, dieses Erlebnis, das erste Mal mit einem VW-Bus zu fahren, der elektrisch ist, das ist etwas Besonderes und das macht etwas mit dir. Und diesen Moment, den müssen wir einfangen und wir fahren zu diesen Leuten hin und unter dem Hashtag Bulli Love Stories zeigen wir, wie dieses Erlebnis ist und das war mir immer ganz wichtig, wir erzählen ihre Bulli Love Story, nämlich die Geschichte, was verbindet sie mit dem VW-Bus. Gesagt, getan, diese Idee wurde positiv aufgenommen, für mich aber verbunden mit einer Schreckensnachricht, nämlich ich sollte vor die Kamera. Ich wollte nie vor die Kamera. Ich bin jedem Foto weggesprungen. Also Fotografen haben mich schon immer ausgelacht, wenn ich irgendwo war, weil der Typ, der nur noch mit dem Fuß im Bild war, das war ich, weil ich wollte nicht fotografiert werden. Jetzt ist das aber eine Once-in-a-Lifetime-Chance gewesen für mich. Und das habe ich auch so wahrgenommen und habe gesagt, okay, ich mach's. Man sieht das in den Folgen, wann waren so die ersten, da habe ich mich noch ganz unwohl gefühlt. Heute mag ich es noch nicht, aber ich mach's. Aber so bin ich halt dazu gekommen und wir hatten die Idee, 10 Länder, 10 Geschichten. Du hast es eben schon gesagt, 43 Länder sind draus geworden. Es sind über 150.000 Kilometer mittlerweile. Warum ist das passiert? Es ist einfach positiv eskaliert. Es hat Spaß gemacht, die Leute haben Spaß gehabt, wir haben immer mehr Geschichten gefunden und deswegen ist die Reise noch lange nicht zu Ende.
Super. Und wir reden jetzt über das, was gewesen ist und das, was alles noch Schönes kommt. Ich freue mich sehr. Die erste Frage, die ich habe, wenn man so einen ID.Buzz, damals ja noch ganz neu, mittlerweile gibt es ja auch verschiedene Variationen und auch ganz tolle Dachzeltlösungen, habe ich auf dem Caravan-Salon gesehen, war ich richtig umgehauen. Welche Ausstattung hatte denn dein ID.Buzz, als du damals losgefahren bist und was hast du noch modifiziert, um überhaupt diese 43 Länder bereisen zu können?
Ja, für mich war klar, ich habe diese ganze Nummer an ein paar Bedingungen geknüpft. Unter anderem eine der Bedingungen war, ich möchte immer im Auto schlafen. Und damit ich das konnte, brauchte ich halt so eine Bettkonstruktion, idealerweise auch mit einer kleinen Küche. Und die habe ich von der Firma Kuckuck bekommen. Der Inhaber ist auch sehr, sehr begeisterungsfähig. Und ich habe ihm davon erzählt, Uli, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, aber ich würde es gerne machen und ich muss im Auto schlafen. Hat er gesagt, das ist kein Problem, dann baue ich dir die Box. Und schwupps, hatte ich die erste Kuckuck-Box, die je für einen ID.Buzz gebaut wurde. Damit konnte ich schon mal im Auto schlafen, ich konnte kochen. Ich hatte noch eine Kühlbox aus meinem T5, die habe ich dann vorne zwischen Fahrer- und Beifahrersitz gepackt. Ich bin ein bisschen schüchtern, das heißt, ich wollte natürlich beim Schlafen nicht beobachtet werden. Deswegen brauchte ich eine Verdunklung. Es gab zu dem Zeitpunkt noch kein Zubehör für den Bass, der war ja noch gar nicht auf dem Markt. Ja. Also haben wir eine doppelte Scheibentönung eingebaut, also so richtig schwarz getönte Scheiben. So, ich konnte so noch eben rausgucken, erkennen, ob Tag oder Nacht, aber mich konnte keiner beobachten, das war mir sehr, sehr wichtig. Und im Laufe der Zeit kam dann noch ein Dachträger von der Firma Frontrunner da drauf, weil wir haben einen Hilfskonvoi nach Albanien gemacht mit einer Aktion, die nennt sich Bullis bringen Freude. Und damit wir möglichst viel Hilfsgut transportieren konnten, gab es da dann von Frontrunner halt diesen ersten Dachträger. By the way, es war auch der erste für den ID.Buzz, den sie gebaut haben. Also ich war auch mal so ein bisschen Versuchskaninchen für einige Firmen scheinbar, aber das war ich natürlich sehr, sehr gerne. Und im Sommer 23 haben wir uns dann noch einen farblich passenden Wohnwagen gekauft, den wir ab und zu auch noch mitziehen.
Okay, also im Grunde genommen Entwicklungspartner gewesen für diverse Aufbauten. Gibt es denn den Dachgepäckträger und den Aufbau oder den Einbau immer noch zu kaufen oder war das nur ein Einmalprodukt?
Nee, es war tatsächlich so. Also ich war der Erste, der diese Sachen im Fahrzeug hatte und ich glaube, ich war auch meistens der Initialzünder, warum sie das überhaupt gemacht haben. Ich habe sie halt einfach so lange bequatscht, bis sie nicht mehr Nein sagen konnten. Es hat sich für beide Firmen ein Geschäftsmodell draus entwickelt, die also die Box wie auch den Dachträger verkaufen. Natürlich wurde das immer wieder gesehen, aber es war auch praktisch und für die Firmen ist es im Programm geblieben. Sie haben ihre Programme auch erweitert. Es gibt ja mittlerweile den ID.Buzz auch in länger, das heißt, es gibt auch einen größeren Dachträger und so weiter. Also es ist, glaube ich, für alle Seiten eine Win-Win-Situation gewesen.
Cool. Okay, 150.000 Kilometer, 43 Länder. Was war bei dieser Reise für dich die größte Herausforderung?
Wenn ich betrachte, was mir die Leute an den Kopf geworfen haben, als ich ihnen erzählt habe, dass ich das machen möchte, war die größte Herausforderung gar keine. Weil jeder hat gesagt, das geht gar nicht mit dem elektrischen Reisen. Und das schafft man nie, man muss immer laden, das ist alles kaputt. An jeder Ladesäule stehen ganz viele Leute. Das war nie so. Es gab natürlich auch mal Herausforderungen, kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu. Aber das, was alle als Herausforderung gesehen haben, war gar keine. Die für mich persönlich größte Herausforderung war eigentlich die Zeit. Also wir sind halt gefahren oder ich bin gefahren, ich war fast immer allein unterwegs, von einem Ort zum anderen, einen Tag fahren, einen Tag drehen, einen Tag fahren, einen Tag drehen für diese Videogeschichten. Und das bedeutet, du fährst an den schönsten Gebäuden der Welt vorbei und das machst du 10-mal hintereinander, damit die Kamera das Bild möglichst schön hat. Aber du hast keine 5 Minuten, um da reinzugehen, weil du den ganzen Tag beschäftigt bist. Ja. Das heißt, ich war an ganz, ganz vielen Orten, die wunderschön sind, aber ich hatte nie Zeit, wirklich den Ort zu genießen. Das war meine größte Herausforderung, damit klarzukommen, zu sagen, ja toll, du warst jetzt gerade in Paris, aber du hast Eiffelturm nur von Weitem gesehen, du warst nicht drauf und so. Luxusproblem, aber das war meine persönlich größte Herausforderung.
Ja, interessant. Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe auch mal eine Produktion geleitet, wo auch von den schönen Umgebungen gar nicht viel hingen blieb, um sozusagen, sondern eher dann am Endprodukt und man selber war nur zu Gast und mit ganz anderen Sachen beauftragt. Aber gibt es denn ein Land oder eine Region, die dich besonders überrascht hat, positiv oder negativ in Bezug auf Ladeinfrastruktur und Offenheit gegenüber der E-Mobilität?
Puh, da gibt's natürlich jetzt ganz, ganz viele Beispiele im Positiven wie im Negativen. Für mich war am Anfang Griechenland zum Beispiel ganz negativ, weil ich bin tatsächlich dort das erste Mal mit 0 Kilometer Reichweite und 0% an einer Ladesäule angekommen. Ehrlicherweise aber, weil ich mein Auto ignoriert habe, der mir 2 Stunden lang schon erzählt hat, ich sollte doch mal laden und ich bin immer einfach weitergefahren und musste dann feststellen, der Fehler bei diesem System saß vorne links, nämlich das war ich. Mhm. Das war in Griechenland, weil es gab noch nicht so viele Ladesäulen 2022. Heute ist es deutlich besser. Ich war Anfang des Jahres einmal da. Situation deutlich besser geworden wie fast überall. Überraschend war für mich der Kosovo. Da bin ich zur der Bücherei gefahren. Das ist ein wunderschönes Gebäude im Brutalismus. Auch da wieder keine Zeit reinzugehen, aber ich war zumindest davor. Denn dort im Kosovo gibt's an großen Tankstellen kein Tankwart, sondern einen Ladewart. Das heißt, du rollst mit deinem E-Auto an die Ladesäule und dann kommt jemand und fragt, wie viel Kilowatt hätten sie denn gerne? Und da kümmert er sich drum. Und irgendwann sagt er, jetzt ist fertig. Und dann gehst du zur Kasse, beziehungsweise du sitzt wahrscheinlich vorher schon im Restaurant, so wie wir es auch gesessen haben, und bezahlst dann an der Kasse und gehst raus. Das ist an großen Tankstellen so. Die haben natürlich auch die ganz normalen Ladesäulen, wo du mit Karte oder App bezahlst. Mhm. Und eine der größten Offenheiten, die mich überrascht hat, war tatsächlich in Indonesien. Also ich durfte im Juli in Indonesien sein mit einem ID.Buzz, der so ähnlich aussah wie meiner. Und es war wirklich begeisternd zu sehen, wie offen die Leute für die E-Mobilität dort sind. Die also gar nicht dieses Bashing haben, wie es in einigen europäischen Ländern manchmal vorhanden ist, sondern die wirklich offen interessiert waren und das Ganze abfeiern, dass es ja eine wundervolle Technologie ist, die auch viel Spaß machen kann.
Okay, spannend. Also ich bin jetzt gerade in Gedanken in Südostasien gewesen. wenn du jetzt von diesen, ich nenne das mal Lademomenten sprichst, gab es denn einen, den du unterwegs hattest, der dir immer sofort ins Gedächtnis kommt, beziehungsweise eine ganz kuriose Begegnung oder sowas?
Ich hole einfach aus. Ich nutze die Zeit jetzt. Also die schönsten Orte sind immer die, wo die Landschaft toll ist. Also in Lettland kannst du am Strand dein E-Auto laden, in Island an der Gletscherlagune, wo der Gletscher kalt und die Eisberge an dir vorbeirauschen. Am Nordkap kannst du mit Blick aufs Wasser und die Postschiffe dein E-Auto laden. Wunderschön. Das Kurioseste war tatsächlich auf Island. Du kannst einmal rund um Island fahren, es gibt genug Ladesäulen und 2022 hatte der Ladesäulenbetreiber zwar die Säulen schon installiert, was er per Gesetz musste, aber er hat das Abrechnungssystem noch nicht fertig bekommen. Das heißt, wir haben jeden zweiten Ladestopp quasi umsonst gehabt, weil er hat noch kein Modell gehabt, wie man ihn hätte bezahlen können. Das war sehr amüsant.
Klingt gut. Das schreit ja schon fast. Ich meine, ich hätte das ja in der Anmoderation schon gesagt, du bist ja Autor und Co-Autor mehrerer Bücher. Das schreit ja schon fast danach, die schönsten Ladesäulen Europas. Dann kann man da ja im Grunde genommen so eine Art von nicht Guide Michelin, sondern Guide l'Electricité oder was auch immer draus machen. Und dann können die Leute da, keine Ahnung, Aufkleber raufkleben, wenn sie da gewesen sind.
Spannend. Ja, ich könnte ja mal mit dem Verlag sprechen. Das ist 111 Bullibuch, da gibt es ja ganz viele aus der Reihe 111, die 111 schönsten Ladesäulen, wäre sicherlich eine Idee. Ja. Und ich wüsste auch, wen ich zur Inspiration noch befragen würde, der Gerrit vom Miniaturwunderland, denn der hat jeden seiner Ladestopps, die er je in seinem Leben gemacht hat, dokumentiert.
So, das Miniaturwunderland, das hat dich ja im Grunde genommen auch in die Hall of Fame mit aufgenommen, in dem dein kleiner ID.Buzz inklusive Anhänger konfektioniert wurde, sodass die Platine im Caravan untergebracht ist. Der blinkt sogar, wenn er abbiegt. Also wenn ihr im Miniaturwunderland seid, dann schaut mal, ob ihr den da irgendwo rumflitzen seht. Und es ist, wenn ich das richtig erinnere, auch noch ein weiteres Fahrzeug irgendwo untergebracht und zu suchen, richtig?
Ja, tatsächlich. Also es war natürlich, wie du sagst, ein Ritterschlag. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil wer einmal im Miniaturwunderland war, weiß, wie faszinierend diese Welt ist, die die Brüder da aufgebaut haben. Und ja, es gibt mich einmal fahrend sozusagen mit dem Gespann und wir stehen einmal. Und für dich als Hamburger, ich gebe den Tipp, wenn du das nächste Mal da bist, such mich mal bei der berühmtesten Pommesbude Hamburgs.
Alles klar. Ich werde nicht mehr verraten, aber ich weiß schon wo. Okay, die herrlich bunt beleuchtet. Sehr, sehr cool. Hamburg, wenn wir jetzt mal zu deinen Planungen kommen, zu den Routenplanungen. Wie planst du, beziehungsweise ich würde eher das die Frage zweiteilig stellen. Wie bist du früher an deine Routen rangegangen? Spontan oder mit langer Vorplanung? Und wie hat sich die Planung im Laufe der Zeit verändert?
Ja, an der Stelle bin ich vielleicht ein bisschen anders unterwegs als die meisten Menschen gerade zu Beginn ihrer E-Mobilitätskarriere. Ich hatte ja eben von den Bedingungen auch mal gesprochen, wo ich gesagt habe, ich habe mir ein paar Bedingungen ausgedacht, warum, wie ich diese Reise machen will. Und eine davon war, ich plane nichts. Das heißt, ich habe tatsächlich nicht vorher am Rechner geplant. Du kannst mittlerweile, und das konntest du damals schon, heute perfektioniert das ganze System. Du kannst eingeben, mit welchem Auto du fährst, wie groß deine Reichweitenangst ist. Das heißt, du sagst, ich möchte an der Ladesäule mit mindestens 30 Kilometer Restreichweite ankommen zum Beispiel. Und dann rechnet dir das System aus, von Hamburg zum Nordkap brauchst du x Ladestopps und an der Ladesäule stehst du 15 Minuten, an der 17 und an der anderen 22. Und dieses System funktioniert sehr, sehr gut. Das kannst du machen, wenn du sagst, ich will alles planen. Ich wiederum bin vielleicht zu naiv für das Ganze und habe gesagt, das muss schon irgendwie gehen, weil eigentlich muss es gehen, weil ich möchte ja, dass es geht. Und habe deswegen nicht geplant. Ich bin einfach gefahren und es hat funktioniert. Einfach gefahren bedeutet aber, ich habe natürlich das Navigationssystem benutzt. Das heißt, mein Navi, ich habe morgens halt eingegeben, ich bin jetzt, was weiß ich, in Ungarn und ich möchte heute Abend in Bukarest sein. Dann sagt er mir, du nimmst die und die Strecke und an den vier Ladesäulen hältst du an zum Beispiel. Das habe ich schon gemacht. Das hat auch den Vorteil, mittlerweile das Navigationssystem konditioniert die Batterie vor. Das heißt, das Auto weiß, ich will in einer halben Stunde laden, dann heizt es die Batterie vor, was gerade im Winter wichtig ist, damit du schnell laden kannst. Und so habe ich mittlerweile keinen Unterschied mehr, ob ich bei minus 5 Grad lade oder bei plus 20 Grad. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Da war das ein Thema. Und deswegen nutze ich halt das Navigationssystem, um damit von A nach B zu kommen. Aber es hat sich meine Naivität leider immer noch nicht verbessert. Also ich fahre immer noch einfach so drauf los, nur mittlerweile auch bewusst auch mal auf 0 Kilometer Reichweite, weil ich vertraue dem System einfach.
Okay, das heißt, das Thema Reichweitenangst können wir dank der ausgereiften Navigationssysteme mittlerweile eigentlich ad acta legen, wenn man auf Reisen ist. Man kriegt ja dann im Grunde genommen auch die geplante oder die vorhergesehene Reisezeit angezeigt und dann kann man sich da ja drauf einrichten. Das nehme ich jetzt mal mit. Aber wie hat sich denn der Energieverbrauch im Alltag mit wechselnden Temperaturen, hast du schon angesprochen, gegebenenfalls auch Höhenmetern oder Fahrstilen bemerkbar gemacht?
Da gibt es deutliche Unterschiede. Ich würde gerne noch mal einmal ganz kurz auf die Angst zurückgehen, weil die Angst ad acta legen ist immer sehr einfach gesagt. Du wirst am Anfang immer, also wenn du jetzt das erste Mal E-Auto fährst, wirst du skeptisch sein, weil du brauchst Zeit, um diesem System zu vertrauen. Und da ist jeder Mensch anders. Manchmal gibt es Leute, die sagen, ach, nach 2000 Kilometern war ich mir sicher, es funktioniert. Andere brauchen vielleicht 10.000. Aber das ist etwas, was ganz normal ist, weil das ist ein neues System, das ist eine neue Technik, da muss man sich rantasten. Aber wenn man dem System vertraut, dann ist es perfekt. Und da kommt man hin, der eine schneller, der andere langsamer. Aber die Angst ist ganz normal und da braucht man auch keine Furcht vor haben, sondern die ist okay, dass man die hat. Und da hilft das System dabei, diese Angst langsam abzubauen. Im Alltag ist es nämlich auch unterschiedlich. Also das, was du angesprochen hast, wie sehr haben Temperaturen zum Beispiel Einfluss. Das ist deutlich mehr als bei einem Verbrenner. Also bei einem Verbrenner, klar, merken wir, er verbraucht ein bisschen mehr, wenn ich die ganze Zeit die Heizung an habe. Und er merkt auch, wenn ich die ganze Zeit bergauf fahre, verbraucht er etwas mehr. Diese Amplituden sind größer beim E-Auto. Das heißt, im Winter brauche ich natürlich mehr Energie. Und damit sinkt meine Reichweite auch um einiges. Bei der Höhe ist es ein ganz spannendes Thema. Also wenn ich den Berg rauf fahre, schnellt mein Energiebedarf nach oben. Das heißt zum Beispiel, du fährst in Norwegen mit 100% an so einer richtig hohen Passstraße rauf und kommst oben an mit, ich sag mal, 55% Akkukapazität. Dann drehst du das Auto um und fährst wieder runter und wirst unten mit locker 90-95% Akkukapazität wieder ankommen. Weil so ein E-Auto rekuperiert, das heißt, die Energie wird zurückgewonnen. Natürlich nie so viel, wie du verbraucht hast, weil dann wär's ein Perpetuum mobile. Das haben wir leider noch nicht erfunden. Aber damit kannst du spielen. Also ich bin zum Beispiel durch die Schweiz gefahren, habe oben auf einer Passstraße geladen und bin mit einem sensationellen Verbrauch runter trotz Wohnwagen gefahren. Mhm. Und das ist etwas, da hilft dir das Navigationssystem natürlich bei, weil das weiß so ein bisschen über die Topografie. Wenn du dich nicht auskennst in der Region, kann das schon mal dazu führen, dass du Angst kriegst, bergauf zu fahren, weil du denkst, oh Gott, ich habe noch 100 Kilometer bis zu meinem Ziel, aber vor der Bergkuppe habe ich noch 70 Kilometer Reichweite. Ja, bist du klar. Über die Kuppe rüber, kriegst du die Energie wieder und du wirst mit mehr Kilometern an der Ladesäule ankommen, als du dachtest. Aber das sind Erfahrungen, die machst du ein-, zweimal und dann weißt du, wie das Spiel geht. Und dann vertraust du dem auch.
Wenn du diese App ansprichst oder das Navigationssystem, das ist denn ein mit dem Auto gekoppeltes oder ist das ein System, was man sich auf sein Handy runterlädt und was dann im Grunde genommen dann mit dem Auto korrespondiert?
Es gibt beide Systeme. Also es gibt entweder das wirklich fest eingebaute, das ist nahezu gängig bei allen Herstellern, dass sie ein Navigationssystem eingebaut haben, welches dann auch das Lademanagement übernimmt. Für ältere E-Fahrzeuge, die das nicht haben, zum Beispiel, gibt es Apps, aber sie korrespondieren dann nicht mit dem Fahrzeug. Also da ist mir jetzt aktuell keine App bekannt, die da wirklich die Real-Life-Daten aus dem Auto ziehen. Mag sein, dass es das gibt, aber in der Mangelung, dass ich es nicht brauche, habe ich mich da jetzt nicht so tief mit beschäftigt. Aber was diese App ja macht, ist, sie sagt dir, wo ist die nächste Ladesäule. Du sagst dir jetzt zum Beispiel auch, ich habe jetzt aktuell noch 100 Kilometer Reichweite. Dann sagt sie dir anhand der Strecke, da und da und da sind noch Ladesäulen. Und die App, wie auch das Navigationssystem, greift halt auf die Daten der Ladesäulen zurück. Das heißt, du hast eigentlich auch immer eine sehr zuverlässige Anzeige, ob da gerade eine Ladesäule frei ist oder nicht.
Okay. Kommen wir mal zu dem Thema, das du vorhin schon angesprochen hast, der Kritiker. Viele sagen ja, E-Mobilität ist im Alltag noch nicht reisetauglich. Was antwortest du darauf und basierend auf deiner Erfahrung?
Naja, man kann natürlich da flapsig drauf antworten oder so, aber ich versuche es mal wirklich ernsthaft. Also wenn es um diese berühmten 3,5 Stunden von Hamburg nach München geht, wenn man das als Reise definiert, die gibt es ja immer noch am Stammtisch, die Menschen, die das schaffen. Urban Legend schafft keiner. Und das ist auch der Schwachpunkt vom E-Auto. Möglichst schnell von A nach B funktioniert nicht. Weil du musst laden und je schneller du fährst, desto höher der Verbrauch. Da gibt's dann so Sweet Spots, also Autos bei einer gewissen Geschwindigkeit verbrauchen sie am wenigsten. Dann kannst du dir ausrechnen, wenn ich schneller fahre, lade ich danach schneller. Also da kann man so Gamings draus machen. Mache ich jetzt eher nicht. Ich reise einfach, habe eine Reisegeschwindigkeit von 120 km/h. Und bin damit dann gute 300 Kilometer unterwegs. Das heißt, so alle 3 Stunden mache ich 30 Minuten Pause und fahre wieder weiter. Das ist für mich eine Reisetauglichkeit, gerade in Bezug diese Pause. Ich war früher auch einer von denen, weißt du, Deutschland, Spanien in eins durch, einmal tanken, zweimal Pipi, das war's.
Das ja, erkenne ich mich wieder, ja.
Ja, und wenn du dich danach, wenn du dann ankommst, dann kommst du in Spanien an und sagst, boah, war super entspannt. Dann fragt dich einer und dann erzählst du dem natürlich auch, dass es entspannt war, weil du würdest ja nie zugeben, dass es das nicht war. Ich habe genau diese Erfahrung gemacht. Im Februar 22 bin ich so nach Spanien gefahren mit dem Verbrenner und 3 Monate später mit dem E-Auto. Ich habe gedacht, ah, da musst du dann Pause machen wegen dem ganzen Laden und so. Und dann machst du Zwischenübernachtung. Ich bin noch nie so entspannt durchgefahren wie durch diese Pausen. Und seitdem habe ich erkannt, wenn du dich drauf einlässt auf die Pause, dann ist es mega. Du kannst viel länger fahren, du kommst viel entspannter an. Und mittlerweile ist es oft so, dass das Auto schneller fertig geladen ist als ich mit meiner Pause.
Ich kann das nur bestätigen. Ich sag mal so, wir alle haben ja die Erfahrung gemacht, wenn wir vielleicht jetzt nach Frankreich fahren, dass wir uns irgendwie Richtung Aachen über die Grenze bewegen, vorher noch irgendwie von diversen Autos mit Lichthupe gejagt werden und kaum bist du in Frankreich angekommen und hast da eine Richtgeschwindigkeit, auf einmal setzt die Entspannung ein. Also das ist ja grundsätzlich, das Thema ist ja mehr oder weniger unendlich. Und der ADAC, wenn er jetzt zuhört, hat bestimmt auch zweimal geklatscht, weil die gesagt haben, Leute, nach 3 Stunden eine Pause ist auch ganz gesund. Von daher, nein, das ist schon verantwortungsvolles Fahren. Ich selber bin halt einer, der gerne dann auch längere Strecken fährt und dann auch nicht sagt, dass es entspannt war, sondern auch schon sagt, dass es strapaziös war. Aber ich habe jetzt lustigerweise durch meinen letzten Urlaub, den ich umdisponieren musste aus der regnerischen Schweiz dann nach Italien, gemerkt, dass mit meinem Lütten auch so ein Roadtrip möglich ist. Und da bin ich wieder auf den Geschmack gekommen, einfach langsamer zu reisen und einfach auch die Gegend zu genießen. Und das deckt sich eigentlich mit deinen Eindrücken. Ne? Aber wenn wir jetzt mal auf das Laden eingehen, die Ladeinfrastruktur in Europa ist ja sehr unterschiedlich ausgebaut. Wo siehst du denn den größten Nachholbedarf, beziehungsweise wo würdest du sagen, ja, da durchfahren ist noch ein bisschen abenteuerlich?
Es ist grundsätzlich natürlich sehr schwierig zu beantworten, denn sobald du in einem Land warst und hast das Land verlassen, sind schon wieder neue Ladesäulen hinter dir aufgebaut worden. Das habe ich ja zum Beispiel, wie eben erwähnt, in Griechenland sehr deutlich gemerkt, was da in den letzten 3 Jahren passiert ist. Aktuell würde ich aus meinen Erfahrungen sagen, dass der Balkan noch relativ wenig Ladesäulen hat im Vergleich zu Deutschland, Frankreich, Niederlande oder so. Der Süden Italiens hat jetzt auch nicht ganz so viele wie der Norden, aber deutlich ausreichend. Also ich bin im Februar einmal runter bis Malta gefahren und es gab auch da kein Problem, irgendwo eine Ladesäule zu finden. Das heißt, jedes Land baut mehr. Als ich jetzt in Nordmazedonien war zum Beispiel, viel mit Leuten gequatscht, die alle sagen, ja, es gibt ja so wenig und so. Aber es werden täglich mehr. Also im Gegensatz zum Februar haben sie jetzt, glaube ich, schon wieder 10% aufgestockt. Ja. Also jedes Land baut mehr. Und ja, jeder wünscht sich natürlich an jeder Ecke 10 Ladesäulen. Aber man muss sich natürlich auch die Frage stellen, ist das sinnhaft? Und irgendwer muss die ja auch bauen. Mhm. Aber grundsätzlich, klar, noch ein paar mehr Ladesäulen schaden nicht. Aber es passiert halt jeden Tag etwas.
Ja. Ein weiteres Thema ist ja die Vielzahl an Abrechnungsmodellen und Ladekarten. Wie gehst du unterwegs damit um und was würdest du dir in Zukunft wünschen?
Ich habe relativ früh schon auf einen Kartenanbieter gesetzt. Also es gibt verschiedene Anbieter. Du kannst bei der Shell, bei Aral, du kannst bei VW, bei Ionity. Es gibt diverse Kartenanbieter, die du nehmen kannst. Es lohnt sich ein bisschen zu vergleichen, aber es lohnt sich auch, sich für einen zu entscheiden, weil du damit gleich mehrere Dinge erschlägst. Erstmal musst du nicht jedes Mal deine Kreditkarte vorhalten, was leider noch nicht an allen Ladesäulen möglich ist. An vielen, aber es ist leider noch nicht an allen möglich. Aber du hast auch eine Preistransparenz. Also du hast mit diesem Roaming-Abkommen, das ist wie bei deinem Mobilfunkanbieter, du weißt jetzt schon, wenn ich in der Schweiz bin, dann kostet mich die Minute x Euro und so ist das damit auch. Das kann dazu führen, skurril, du bist in Skandinavien und es wäre billiger mit der Kreditkarte zu bezahlen als über deinen deutschen Kartenprovider. Da muss man dann gucken, aber grundsätzlich kannst du mit einer Karte nahezu ganz Europa mittlerweile bereisen. Die eben erwähnten Balkanstaaten sind leider noch nicht in allen diesen Roaming-Abkommen drin. Arbeiten sie scheinbar dran, aber die sind noch nicht drin. Aber wenn du bei so einem Kartenanbieter auf die Map guckst, dann wirst du sehen, nahezu alle zentraleuropäischen Länder sind da drin und du wirst immer eine Ladesäule finden, die mit deiner Karte bezahlbar ist.
Da ich, wenn ich ein E-Auto fahre, häufig hier in Hamburg nur so ein Sharing-Modell nutze und das auch immer sehr spannend finde, diese Autos auch einfach mal auszuprobieren. Da ist jetzt leider kein E-Bus dabei oder ID-Bus, aber das kommt ja vielleicht noch. Ich sehe die Autonomen hier bei uns um die Alster immer rumfahren. Ich glaube, 3 Stück sind das oder so. Das ist schon, sieht schon sehr abgefahren aus. Wie ist das denn generell mit der, du sprachst gerade die Transparenz an, das ist ja auch ein Thema in den Medien gewesen. Wie sehe ich, also es soll ja nach wie vor Tank- oder Ladestationen geben, wo du gar nicht siehst, was du jetzt bezahlst. Ist das so?
Gibt es bestimmt noch ein paar. Also man muss jetzt ja unterscheiden, es gibt die sogenannten Schnelllader. Das sind die, wo das Kabel dran ist, wo du halt dann mit Geschwindigkeiten 50, 150, 250 kW laden kannst. Und dann gibt es diese langsamen, das sind die für die Bordsteinparker, wo du 11 kW kriegst, häufig auf Supermarktparkplätzen zu finden. Oder in Hamburg habt ihr recht viele auf den Parkplätzen, so in der Innenstadt. Da weiß ich gar nicht, ob da jetzt ein Preis dran steht. Wenn du über eine App gehst, siehst du eigentlich immer den Preis, weil den müssen sie ja anzeigen. Manche haben halt draußen noch keinen Preisaufkleber drauf. Und das bringt mich zu dem, was halt ein bisschen schade ist, dass du eben noch nicht an jeder Säule einfach mit Kreditkarte bezahlen kannst. Das heißt, du kriegst schon raus, was es kostet, aber du weißt nicht immer, was kostet es wo. Also da musst du dich, das ist eine Hohlschuld sozusagen, ne? Also die ist leider noch nicht überall durchdrungen, dass man da einen großen Preisaufkleber drauf macht. Was kostet es? Im Umkehrschluss finde ich es ganz spannend, dass du nicht so hohe Preisschwankungen hast. Das heißt, wenn ich diesen Tarif habe, weiß ich, was ich dafür bezahle und muss nicht wie diese Stimmungsschwankungen an der Zapfsäule vor Ostern.
Ja, Mittwochnachmittag tanken.
Genau. Ne, boom, 15 Cent, 20, 25 Cent teilweise teurer. Ja. Das hast du nicht. Du kannst dich also darauf verlassen, habe ich diesen Vertrag, dann ist es so, das zahle ich dann auch. Also du hast eine Garantie, was du zahlst. Und da muss man für sich selber abwägen, was ist einem wichtiger, diese Garantie, dann hast du eine kleine monatliche Gebühr, die du aber, wenn du ein bisschen Strecke machst, ganz schnell wieder raus hast. Hm. Also nach zweimal Schnellladen hast du eigentlich jeden dieser Monatspässe raus, die in der Regel auch monatlich kündbar sind. Das heißt, du musst jetzt nicht, weil du einmal im Sommerurlaub nach Spanien fahren willst, musst du nicht ein Jahresabo abschließen, sondern dann machst du das für 4 Wochen ab Tag 1, also nicht mal monatlich, sondern wirklich 4 Wochen. Und kannst damit dann deinen Urlaub günstiger laden. Und das kann für viele Menschen die richtige Wahl sein, wenn sie einmal oder zweimal im Jahr lange Strecke fahren und ansonsten immer nur in ihrem Heimathafen unterwegs sind. Also in Hamburg habt ihr sicherlich auch einen Stadtprovider. Ich weiß gar nicht, wie eure Stadtwerke heißen gerade, fällt mir auf. Aber da kannst du dann sicherlich auch einen Tarif abschließen oder aber bist als Kunde sowieso vielleicht schon privilegiert. Das haben viele lokale Stromanbieter, dass wenn du bei denen den Strom beziehst, dass du an der Ladesäule von denen auch günstiger laden kannst.
Ja. Okay, jetzt die nächste Frage. Manche sagen, E-Autos sind nur sauber, wenn der Strom grün ist. Wie stehst du zu diesem Argument nach deiner Tour?
Puh, also es war für mich nie der Treiber zu sagen, ich will jetzt unbedingt nur ein grünes Auto fahren. Es ist natürlich die allerbeste Kombination, wenn du dein E-Auto mit Solarstrom lädst. Unbestritten das Beste. Das geht aber halt natürlich echt nicht immer und überall. Und es wird sich aus meiner Sicht aber zu sehr nur auf die Abgasemissionen bezogen. Denn ein E-Auto hat ja im Vergleich zu einem konventionellen Fahrzeug noch ganz andere Vorteile gegenüber den Fahrzeugen bei den Emissionen, und zwar Lärm und Schwingungen. Das sind zwei Dinge, die sind unterschätzt oder die nehmen wir gar nicht wahr, weil es ist normal, dass ein Auto Krach macht und es ist normal, dass ein Auto vibriert. Also als Beispiel, ich bin nach 3 Monaten Fahren mit dem ID.Buzz in unseren damaligen Van eingestiegen und habe gesagt, das Auto ist kaputt. Dann wurde ich für verrückt erklärt. Und warum? Habe ich gesagt, naja, weil das Lenkrad vibriert. Also etwas, was dir erst auffällt, wenn du es nicht mehr hast. Und wenn ich mir vorstelle, dass morgens hier die Zeitung in unserem Wohngebiet mit einem E-Auto rumgebracht werden würde, das wäre für alle Anwohner angenehmer, weil es gäbe nicht nur keine Abgase, sondern auch keinen Lärm. Und das zusammengerechnet, das ist für mich, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Paket, weil man kann halt eben leider noch nicht jedes E-Auto mit Solarstrom laden. Es ist dann deutlich grüner, aber ich finde auch ohne grünen Strom hat das E-Auto sehr viele Vorteile.
Okay, interessant. Wollen wir mal einen Blick in die Zukunft werfen? Was ich jetzt gerade im Radio gehört habe, ist, dass aktuell viele Induktionsstrecken auf Autobahnen getestet werden. Es gibt ja auch unter anderem für die LKW zwischen Hamburg und Lübeck so einen Ladestreifen, der mit so einer Oberleitung, so ein bisschen oldschool, finde ich immer, funktioniert. Was hältst du von der Technologie oder von dem, was da gerade getestet wird?
Grundsätzlich ist das natürlich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wenn ich mir das auch jetzt noch in Kombination mit den autonom fahrenden Autos vorstelle, die du eben erwähnt hast. Also freitagsnachmittags setze ich mich ins Auto und sage, bring mich bitte zum Mittelmeer. Und am nächsten Morgen bin ich da. Das Auto musste nie anhalten, weil es immer geladen ist. Fände ich schon Wahnsinn. Denn auch diese kleinen Helfer jetzt schon feiere ich ab. Also, dass du einen Travel Assist hast, der Verkehrsschilder liest und dadurch dein Fahren sicherer macht, feiere ich wirklich ab. Das induktive Laden wäre natürlich für ganz viele wirklich gut und es würde es auch ein bisschen revolutionieren, weil du die Diskussion um Ladepunkte nicht mehr hättest. Es ist halt die Frage der Physik, wie viel kann ich denn übertragen bei einem fahrenden Auto? Da habe ich jetzt in der Schule nicht so gut aufgepasst. Da bin ich gespannt, wo die Wissenschaft uns hinführt. Aber grundsätzlich fände ich das schon sehr, sehr spannend.
Ich denke auch, es gibt ja immer die Standzeiten an Ampeln. ich meine, das ist ja so wie, keine Ahnung, wenn eine Carrera-Bahn zu Hause hat mit den zwei Abnehmern unten, er weiß ja auch, wie das funktioniert bei der Übertragung auf den Motor. Das wäre schon meiner Meinung nach eigentlich der schlauste Ort, weil ich habe mal immer eine Statistik gelesen, dass wir im Leben 6 Monate unserer Zeit im Stau oder an roten Ampeln, nee, Stau nicht, an roten Ampeln verbringen. Das war, glaube ich, mal so ein Mittelwert, der da gerechnet wurde. Da kann man, glaube ich, schon ganz schön viel aufladen. Aber wie siehst du denn grundsätzlich die Zukunft, also des Vanlife im Kontext von Nachhaltigkeit und der Mobilitätswende? Wie weit sind wir da?
Grundsätzlich, Vanlife gab es ja schon weit, weit bevor das Wort erfunden wurde. Und das wird es auch immer weiter geben, egal in welche Richtung sich die Mobilität jetzt entwickelt. Es wird wahrscheinlich unterschiedliche Ausprägungen geben. Und nachhaltig ist es ja jetzt schon an vielen Stellen. Also wenn ich zum Beispiel überlege, du reist mit einem Camper und jetzt mal eine Nummer größer als ich, sondern mit einem Camper mit Bad. Wenn du da drin duscht, kommst du in der Regel mit 5 Litern pro Duschvorgang hin. Vielleicht brauchst du 10. Ich würde wetten wollen, dass die Mehrheit der Deutschen deutlich mehr verbraucht, wenn sie zu Hause duscht. Das heißt, du bist wenn du mit dem Vanlife unterwegs bist, und da ist es egal, ob du das Vollzeit machst oder ob du Vanlife 3 Wochen im Jahr in deinem Urlaub machst, du bist nachhaltiger unterwegs in der Regel, weil du mehr darauf achtest, was du verbrauchst, weil alles, was du verbrauchst, musst du neu ranschleppen, alles, was du an Müll hast, musst du wieder irgendwo hinbringen. Das heißt, du bist grundsätzlich ja schon nachhaltiger. Die Definition dieser sogenannten Mobilitätswende ist aus meiner Sicht ja nicht unbedingt einheitlich. Also da gibt es ja unterschiedliche Modelle, wo jemand sagt, wir werden uns in die Richtung bewegen, die Mobilität in 20 Jahren wird so aussehen. Ich kann mir da in Bezug auf Vanlife grundsätzlich verschiedene Sachen vorstellen. Also zum Beispiel, so wie du lebst in der Stadt, du fährst eigentlich in der Woche öffentliche Fahrrad und nutzt nur am Wochenende deinen Camper. Genau. Und das ist ja schon eine Form der Nachhaltigkeit, wo egal, was du für einen Camper fährst, egal wie viel der verbraucht und was der an Emissionen raushaut, bist du besser als der den ganzen Tag jeden Tag mit dem Auto fährt. Das heißt, da bist du nachhaltiger unterwegs. Bei der Mobilitätswende wird ja unterstellt, in 1, 2 Szenarien, dass man kein eigenes Auto mehr hat. Ja, dann mietest du dir halt den Camper. Ein Konzept, welches in den letzten 5 Jahren seit der Pandemie ja deutlich nach oben gegangen ist. Also es gibt immer mehr Vermieter, weil Leute sagen, es reicht mir, wenn ich das einmal im Jahr benutze. Ich muss mich nicht um einen Stellplatz kümmern. Auch so ein Problem, was man in der Stadt natürlich massiv hat. Auf dem Land hat man halt seinen Stellplatz irgendwo oder zur Not kriegst du einen Bauern, der dir für einen Zehner noch einen Stellplatz auf einer Wiese vermietet. Davon träumt man ja, wenn man in der Stadt wohnt. Was ich aber in Bezug auf Wende und Nachhaltigkeit und so auch feststelle, ist, ich halte ja immer mal wieder auch Vorträge über das Thema, über die Reise und was so meine Erfahrungen waren. Und die Reaktion der Leute haben sich geändert. Also auch nach den Vorträgen sind die Gespräche anders. Also vor 3 Jahren war es wirklich noch viel Bashing und auch viel Unwissen und Unverständnis. Und mittlerweile ist das einer Neugier gewichen, die dahin geht, dass die Leute sagen, es ist für uns selbstverständlich, dass der nächste Camper ein E-Camper wird. Weil sie das als nachhaltiger bezeichnen, weil sie die Vorteile sehen, weil sie vielleicht im Alltag jetzt schon ein E-Auto fahren. Das heißt, dieses Segment wird, glaube ich, steigen. Es wird langsam steigen. Aber das ist für viele die Definition von Nachhaltigkeit und aus ihrer Perspektive vielleicht auch ihre Mobilitätswende, weil es für sie ein anderes Reisen ist mit dem E-Auto.
Ja. Was würdest du denn Menschen sagen, die mit dem Gedanken spielen, sich auf ein elektronisches Vanlife-Abenteuer einzulassen, aber noch zögern?
Naja, es wird immer bessere Technik geben. Mit jedem Jahr, mit jeder Modellgeneration werden die Autos irgendwas besser oder mehr können. Da kannst du immer drauf warten, aber mit jedem Jahr, was du wartest, vergibst du 1 Jahr, was du reisen kannst. Du verlierst mit jedem Jahr 1 Jahr an Chancen, an Erlebnissen, wo du nicht weißt, ob du die irgendwann nachholen kannst. Weil von jedem von uns ist die Zeit sehr, sehr endlich und wir wissen nicht, wann das Ende da ist. Das heißt, wenn du es immer weiter hinausschiebst, verpasst du was im Leben. Also von daher, lieber jetzt als später.
Ja, das kann man ja übertragen auch generell auf das Thema Träume erfüllen und einfach auch mal machen und nicht sagen, das kann ich doch jetzt noch nicht. Auch gutes Beispiel ist ein Freund von mir, der lange überlegt hat, sich einen Hund anzuschaffen. Es geht doch jetzt alles nicht und es ging dann doch und er ist sehr glücklich. Also ja, das kann ich nur unterschreiben. Wenn wir jetzt abschließend mal eine Frage stellen oder ich mal eine stellen darf, und zwar: Gibt es ein Motto oder eine Erkenntnis, die du aus deinen Reisen mitgenommen hast?
Motto hatte ich halt vorher schon eins, und das heißt: Ein Auto ohne Bett ist kaputt. Was mich einfach dazu bringt, ich will im Auto schlafen können, ich möchte die Freiheit haben, was sicherlich nicht immer den Instagram-Charakter hat, den sich jeder vorstellt. Also diese Situation, du bist am einsamen Meer in einer einsamen Bucht und stehst da und springst morgens nackelig ins Meer. Vergesst es, das gibt's ganz selten, und aus Rücksicht von den Anwohnern macht man das auch nicht. Aber die Realität, einfach überall anhalten zu können, wenn du müde wirst, deine Reisepläne nicht einem Hotel zu unterwerfen, finde ich mega schön. Und meine Erkenntnis grundsätzlich als Zwischenbilanz: Man kann mit einem Elektro-Camper verreisen wie mit jedem anderen Bulli auch. Und darum ging es mir ja immer. Ich wollte einfach nur rausfinden, geht das? Ja, geht.
Ja, ich glaube, das hast du ganz eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und jetzt zum Schluss die letzte Frage: Was ist dein nächstes Ziel für dich und deinen ID-Bus?
Jetzt darf ich dich ein bisschen neidisch machen. Es geht tatsächlich, also ohne meinen ID-Bus, ich leihe mir wieder ein, weil es geht wieder nach Amerika. Ich darf nach Kalifornien, am Sonntag geht's los. Und zwar besuchen wir einmal Protagonisten aus den ersten Bully Love Stories. Also wer das noch nicht gesehen hat, bei YouTube die Videoserie. Es gibt zwei, drei wirklich emotionale Geschichten aus Amerika. Und den Neil, ein guter Freund mittlerweile, 73 Jahre alt, glaube ich, besuchen wir. Das wird sehr, sehr, sehr schön. Und wir drehen zwei neue Folgen. Unter anderem über einen Bus, der bei den Feuern in Palisades überlebt hat und damit quasi das American Symbol of Hope war. Das ist ein Bild, das ging um die Welt, hast du vielleicht gesehen, so ein blau-weißer Camper in den Feuern von AP wurde das verteilt. Und das Auto gucken wir uns an, sprechen mit der Besitzerin, und da bin ich wirklich gespannt drauf.
Schön, schön. Vor allen Dingen auch gutes Timing. Also ja, und neidisch bin ich nicht. Ich freue mich auf den Bericht, den du mitbringst, beziehungsweise auch diese ganzen schönen emotionalen Begegnungen, die du in deinen Bully Love Stories da immer wieder produzierst. Die Links dazu findet ihr, das kennt ihr ja nun schon auch aus diesem Podcast, bei uns in der Folgenbeschreibung. Auch den Link zu Christians Buch oder Büchern, muss ich ja sagen. Da könnt ihr euch dann durchklicken und euch inspirieren lassen. Vielleicht ist ja auch noch zu Weihnachten was dabei. Mir bleibt an der Stelle eigentlich nur zu sagen, danke für die elektrifizierte Reise durch dein Leben der letzten Jahre und die ganzen Erfahrungen, die du da mitgebracht hast. Ich denke auch, dass der ein oder andere vielleicht hier noch eine Frage hat, die wir hier nicht bearbeiten konnten. Die werden dann auch deinen Instagram-Account finden und könnten sich dann auch direkt an dich wenden. Ich sag nur, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal, irgendwo wieder, ganz bald, und wünsche dir eine gute Reise und vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, freue mich auch aufs Wiedersehen und auf bald.
Mach's gut, tschüss.
Ciao.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.